Danke, Vater, einfach für alles. Ja. Was anderes, da bleibt mir fast nicht mehr übrig zu sagen, weil ich habe heute eigentlich, ich habe mir heute mal was vorbereitet, habe mir sogar aus meinem Wort rausgeschrieben. Ja, ich habe jetzt sogar Stellen rausgeschrieben, war ganz fleißig mal. Liegt zu Hause in meiner Bibel. Kann passieren. Ich mache es trotzdem, weil mir das sehr, sehr wichtig geworden ist. Ich fange am besten mal so ganz einfach an, wie das gekommen ist. Vorige Woche, Mittwoch, habe ich ein Video mal geschaut von bestimmten Dingen. Mein Herz war völlig voll, weil mein Vater ist ein Gott der Wiederherstellung. Ein absoluter Gott der Wiederherstellung. Und das ist, ich weiß, das ist mein eigenem Leben. Und deswegen, das, was ich dort gesehen hatte, hat mich bis ins Mark erschüttert, weil mich das an meine Vergangenheit erinnert hat. Vielleicht nicht so groß wie bei ihm, aber in gewisser Form war es genauso. Und ich habe sehr, sehr mitgelitten in meinem Herzen. Und ich weiß genau, dass der Vater eigentlich nicht möchte, dass egal wer seiner Kinder am Boden liegen bleibt. Das ist nicht sein Wille. In keiner Form und in keinen Gedanken. Und mein Vater will einfach, dass wir alle und wir dieses Herz vielleicht da in uns tragen, dass wir wollen, dass unsere Brüder und Schwestern, dass es ihnen gut geht. Dass es ihnen wirklich gut geht. Und dass Leute, die vielleicht durch das, was sie getan, durch das, was sie tun, vielleicht auch durch Unwissenheit, vielleicht auch bewusst, in eine Grube stürzen. Ich hatte dieses Bild dann so gehabt für mich. Ich habe so eine Grube gesehen. Derjenige ist durch seine Handlungen in diese Grube gefallen. Und das Schlimme war für mich einfach nur, dass manche Brüder und Schwestern drumherum standen und da noch gestochen haben. Auf diesenjenigen einen gestochen haben. Und die hatten recht. Hat ja nur Sachen gemacht. So war das Bild halt so für mich. Und ich kenne das, wenn man selbst gefallen ist durch Sünde. Wenn man selber mal seine Frau betrogen hat, man liegt eigentlich schon in der Grube drin und man weiß, man hat sich selbst dort hineinmanövriert, man hat die Sünde begangen und das schreckliche Ding getan. Und krasser ist, dass dann andere Brüder und Schwestern versuchen mit der Wahrheit, eigentlich wollen sie dir helfen, aber eigentlich tun sie dich damit mehr erstechen. Und ich weiß noch, dass der Herr damals immer zu mir, das Bild ist nicht von mir, das war von Rick Joyner, da ging es damals um so einen Fernsehprediger. Rick Joyner hat damals schon diesen Todd Bentley aufgenommen, ich weiß nicht, wer den kennt. Es gab viele Kontroversen über den Menschen, über seinen Dienst, ich habe das nie verfolgt, mir war es auch völlig Wurst. Er ist halt irgendwann gefallen und die meisten im Internet waren natürlich die riesen super Plattformen, da wurde über ihn hergezogen, ihn angeschossen aus allen Richtungen. Und Rick Joyner hat ihn halt aufgenommen und hat gesagt, ich stelle den wieder her, Gott gibt mir die Zeit und die Geduld. Und hat die Gemeinde natürlich auch richtig Prügel bezogen vom Internet her gesehen. Ne? Die ganzen haben natürlich auch auf ihn eingeschossen, wie sie ihn halt, diesen Sündenmenschen dort aufnehmen könnten und so weiter und so fort. Und das war ja nicht mal das andere. Dann gab es in den Staaten noch so einen Fernsehprediger, der hat so eine christlichen Freizeitpark hat er auch gebaut. Und ich weiß gar nicht, wie viele Millionen da unterschlagen hat. Totaler Grund, ja. Hat also richtig Mist gebaut. Und das hat halt Rick Joyner mal so erzählt, das war ja danach. Er hat das alte mit der Grube gesehen, er hat ihn da drinnen liegen sehen, er hat gesehen, wie sie alle auf ihn einstechen und Jesus hat zu ihm gesagt, würdest du ihn bitte mal aufnehmen? Würdest du diesen Menschen bitte aufnehmen? Würdest du ihn hochnehmen? Würdest du ihn auf dich nehmen? Und Rick Joyner wusste, was dort passieren wird, wenn er das tut. Er wusste, was auf seine Gemeinde zukommen wird, er wusste, dass das alles einen gewaltigen Sturm loslöst. Und trotzdem hat er es gemacht. Er hat es gemacht und für mich war das damals so überragend, weil wenn du selber mal wirklich in so einer Grube drinnen lagst, bist du froh über Leute, die aufs Herz schauen und nicht auf deine Taten. Ich weiß noch, wie ich in der Grube lag und ich bin Gott dankbar, dass es damals Leute gab, die auf mein Herz geschaut haben und nicht auf das, was ich gemacht oder was ich falsch gemacht habe, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Und so ging dieser Gedanke halt los. Nur, dass man das mal ganz kurz, das war vorige Woche Mittwoch, ging das halt los. Das hat mich bis ins Morgen getroffen. Ich wurde die ganze Nacht lang wach. Ich habe über denjenigen nachgedacht. Ich war völlig fertig. Und war ja noch zudem immer noch krank. Das war auch noch so schön. Und dann war Donnerstag krank auf Arbeit gewesen, abends Bett gelegt. Freitag gesund gewesen, auf Arbeit gewesen, war schön. Immer noch nur dieser Gedanke und dann kommt der letzte Samstag. Und der letzte Samstag war so, ich war dann wieder auf einmal krank. Ging wieder runter. Habe mich hier hinten eigentlich versteckt, da wo jetzt der Andi gerade ist. Genauso habe ich mich auch versteckt. Dachte eigentlich so, na, ich will ja niemanden im gewissen Probleme bereiten, weil mir ging es ja wirklich nicht so gut. Und dachte, da hinten hast du so ein bisschen, kriegst du von oben ein bisschen was mit. Und neben mir saß mein Bruder, hat für mich gebetet. Und es läuft jemand so vorbei. Und ich schaue den an, vorige Woche, und liege im nächsten Augenblick unten auf dem Fußboden, weil ich immer die ganze Zeit, oder ich durfte zum ersten Mal seit langer Zeit, das Herz wieder sehen, wie Gott über Menschen denkt. Also wie der Vater dich selbst sieht. Der Moment, wie er dein Herz sieht, war vorige Woche dran. Ich habe Rotz im Wasser geheult. Es waren alles Freudentränen. Da war keine. Ich hatte über, egal wen ich angeschaut habe, länger als 10 Sekunden und das ging wirklich, das ist sofort eingeschossen. Gott hat mir gezeigt, wie er über dieses Herz oder wie, was er drüber denkt, wie er drüber fühlt. Da war nie eine Anklage gewesen, egal wen du angeschaut hast. Nicht eine einzige. Ich musste so die ganze Zeit an das denken, was der Henk mal so gesagt hat. Er gesagt hat, wenn du Gott noch nie erlebt hast, stell dir einfach den intimen Moment vor, als Adam das erste Mal die Augen aufgemacht hat und in die Augen Gottes geschaut hat. Also Gott hat ihn geformt, er hat mit ihm Adam in der Nase und Adam macht diese Augen auf und schaut in die Augen Gottes. Was für ein intimer Moment muss das gewesen sein? Und da war keine Anklage in diesen Augen von Gott gegenüber dieser Person. Kein, was hast du richtig, was hast du falsch, was hast du irgendwie gemacht. Und so ging mir es vorige Woche halt auch. Du schaust Menschen an und siehst, dass der Vater nur Gutes denkt. Dass der Vater nicht drüber nachdenkt, was sie verkehrt gemacht oder was wirklich alles so, sondern eigentlich erstmal nur diese absolute Liebe gegenüber ihm. Weil er einfach Christus weiß. Und das Erlösungswerk Jesus weiß. Und dem Ding weiß und funktioniert. Und deswegen den Menschen genauso anschauen kann, weil ihm alles vergeben wurde. Boah, dachte ich, meine Herren. Also ich hatte vorige Woche nur Ruhe, wenn ich auf den Fußboden geguckt habe. Sobald ich einen angeschaut habe, ging das los. Und ich konnte das nicht unterdrücken. Und das wollte ich eigentlich auch nicht unterdrücken. Ich habe, weiß nicht, so viele. Ich habe vorige Woche, ich glaube, eine anderthalbe Packung solche Taschentücher aufgeballert. War Rekord für mich. Das war unglaublich. Weil halt in meinem Herzen immer wieder dieses auch war, dass diese Wiederherstellung halt auch über jeden Einzelnen gedacht wird. Dass Gott nicht drüber nachdenkt, was alles falsch läuft, sondern eigentlich, wenn er dich anschaut, schon fertig ist. Hat mich umgehauen. Vorige Woche, das war dann der Samstag, das war so viel. Ich kam körperlich, ich war völlig am Ende dann. Also durch das ich krank war, ich stand da wirklich hinten, ich war wirklich völlig fertig. Aber schön fertig. Das war so ein schön fertig sein. Das war immens. Ich hatte es schon ewig lang nicht mehr erlebt. Ich hatte das schon einmal, dass ich die Leute anschauen durfte aus den Augen Gottes. Aber das ist schon Jahre her. Und ich war Gott sehr mehr als dankbar. Und dann kam halt immer dieses, die Woche dann halt darüber bewegt, wo der Herr immer wieder gesagt hat, demjenigen, der viel vergeben worden ist, der liebt auch unheimlich viel. Und wenn dir bewusst wird, was dir Gott alles vergeben hat, dann hast du natürlich ein liebendes Herz. Weil du weißt, dass du es nicht hinkriegst. Ich habe das schon öfters bepredigt darüber, dass in meinem Herzen mittlerweile dieses Bewusstsein eingetreten ist. Es gibt nichts, was meine Sünden gegenüber Gott aufwiegen könnte. Es gibt nichts. Ich kann nicht meine Bekehrungen dagegen halten und sagen, guck mal Herr, das hält das doch irgendwie ein bisschen in Waage. Guck mal an, was ich alles schon gemacht habe für dich. Guck mal an, was ich alles schon getan habe für dich. Ich weiß in meinem Inneren, entweder es funktioniert das Erlösungswerk Jesus, was auf Gnade beruht, oder nicht. Wenn es funktioniert, bin ich errettet. Wenn es nicht funktioniert, habe ich definitiv verloren. Weil wir natürlich dem Wort glauben, was wir gelesen haben, bin ich davon überzeugt, in meinem Herzen, auch vom Geist her, dass Christus aus Gnade errettet und ich deswegen errettet bin. Aber dieses Bewusstsein war einfach, wurde dort eingeschärft, vor Jahren. Und es gibt so ein Zeugnis, was Christus über den Vater sagt, das ist hammerhart. Das ist für manche vielleicht bloß so ein kleines Wort. Aber Jesus wird mal gefragt, du guter Lehrer, und er sagt, das ist nicht wahr, er weiß das von sich, es ist nur einer gut. Für mich ist dieser Satz der Hammer. Gott gibt ein Zeugnis über den Vater. Er ist gut. Und da ist nichts anderes da drin, in diesem Wort. Er ist einfach gut. Manche sehen vielleicht diesen Satz nicht so wichtig an, für mich beinhaltet er alles. Das heißt, dass im Vordergrund nichts, wirklich nicht mal ein Ansatz von was Schlechtem sein kann. dass das gibt dieses Zeugnis. Und ihm, was er sagt, ist eigentlich das, wo wir wissen, dass es wahr ist. Und er sagt, er ist gut. Aber wir unterstellen ihm so viel Schlechtes, oftmals. Was wir manchmal dem Vater alles unterstellen, was er alles tut, was er alles loslässt, was er alles macht. All die ganzen Dinge, die an meinem Herzen waren, die ich ihm zugetraut habe, aufgrund von meinem Vater, auf dem, wie ich mein Vaters Verständnis hatte, über Leistung oder was auch immer damit hineinspielt. Alleine dieses eine Zeugnis, wo Christus das wirklich mal sagt, er sogar von sich selbst weiß und sagt, ich bin nicht gut. Eigentlich sagt er, ich nicht. Selbst ich kann es nicht halten. Es gibt nur einen, der gut ist. Das war für mich, ist für mich viel, mehr als viel. Weil es beinhaltet wirklich für mich, dass der Vater genau das hat. Er schaut auf mich mit diesen Augen, wie er Adam angeschaut hat, ohne dass ich irgendwas vorher gemacht habe. Weil das Erlösungswerk Christi funktioniert. Kann er mich so anschauen, mit so einer Annahme. Und ich weiß genau, dass das nicht interessiert ihn, was ich alles richtig oder was ich auch alles falsch gemacht habe. Das spielt keine Rolle. Da ist einfach nur Annahme. Und da dachte ich, Mensch, Vater, wow. Wie kann man das eigentlich für sich selbst nicht nur erzählen? Das muss ja in den Leuten, das muss ja deine eigene Offenbarung erwerben. Das muss ja in dir selbst schlagen. Für mich ist ja, wie viele wissen, Jona so ein Paradebeispiel, schon im Alten Testament. Offenbart Gott schon an manchen Stellen sein Herz, wie er wirklich denkt. Wie er wirklich eigentlich fühlt über seine Schöpfung, die er geschaffen hat, zu seinem Ebenbild. Und bei Jona, jetzt fehlen meine Stellen, es ist gegen Ende bei Jona auf jeden Fall. Ich kann es ja mal raussuchen. Wir wollen ja nicht ganz faul sein. Moment, ich hab's gleich. Gegen Ende. Ja, genau. Jona 4, ab Vers 10. Es ging ja die ganze Zeit bei Jona ja darum, dass er nach Nineveh sollte. Gott wünscht sich das, dass er in eine Heidenstadt geht und ihnen eigentlich sagt, dass wenn sie nicht Buße tun, dass er die Stadt vernichten wird. Jona war ein tierischer, toller Typ, für mich persönlich einfach wunderbar, wie er mit dem Vater auch spricht. Also er muss ihn gekannt haben, weil so würdest du mit dem lebendigen Gott nicht reden, wenn du nicht weißt, dass es der Vater ist. Man könnte euch das gerne mal durchlesen, er hat wirklich eine super Art, mit dem Vater zu reden. Gott fragt ihn was und er sagt, nö, mach ich nicht, nein. Und flüchtet sogar vom Herrn, will eigentlich weg von seinem Angesicht. Der Herr überzeugt ihn mit Langmut. Für mich ist dieser Wolpe auch viel Langmut, die Gott eigentlich mir gegenüber für uns alle hat. Er hat sich dort nicht aufgespielt, der Vater, indem er mal kurz sich gezeigt hat und mal gezeigt hat, was er vermacht hat. Und dann der Mensch sich so klein fühlt, dass er es dann macht. Das hat er gar nicht nötig. Braucht Vater nicht. Macht er nicht. Und das Interessante war, gegen Ende schlüsselt es Jona auf. Natürlich, das Gericht kommt nicht. Die Menschen tun Buße. Und das Gericht kommt nicht. Jona ist stinksauer. Gott fragt ihn auch, ist es ein Grund, dass du sauer sein kannst? Ja, bis zum Tod. Und er sagt an einer Stelle, da hat es mich umgehauen, ich wusste, du bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Das kommen wir wieder davon. Egal. Also er wusste das schon im Alten Testament, dass der Vater ein gnädiger und barmherziger Gott ist, der sich seiner Gerichtsurteile reuen lässt. So sagt er es dort. Da denke ich immer, meine Herren, was für eine Erkenntnis schon im Alten Testament. Und da weiter unten spricht er, ab der 10, und der Herr sprach, du erbarmst dich des Wunderbaumes, um welchen du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, als der Sohn einer Nacht entstand und als ein Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte mich, Nineveh, der großen Stadt nicht erbarmen, in welcher mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden zwischen Linken und ihrer Rechten und einer Menge Vieh. Das ist so der letzte Satz, den der Herr dort mit Jona teilt, wo er einfach nochmal sagt, Es ging um so einen Baum, er hat dort Jonah einen Baum geschenkt, so über Nacht wurde da gewachsen. Jonah hat sich übelst gefreut, weil er war sehr heiß. Er hat ihm Schatten gespendet und vielleicht auch eine Frucht zum Essen. Und der Herr hat einen Wurm geschickt über Nacht, der den gestochen hat und ist eingegangen wieder. Und deswegen war ja Jonah sauer und hat auch zu dem Herrn gesagt, ich bin durch Recht sauer, dass du mir diesen Baum wieder weggenommen hast. Wo der Herr nochmal sagt, weißt du hast eigentlich nichts dazu getan, du hast dieses Leben nicht erschaffen, du kannst es auch nicht wegnehmen, das war ich. Und trotzdem bist du wütend über mich, dass ich das gemacht habe, obwohl ich es darf, weil es meine ist, es ist meine Schöpfung, ich darf das machen. Aber du verlangst von mir, dass ich eine Stadt von 120.000 Menschen ausrotte, aufgrund ihres Handelns, obwohl ich als Vater weiß, dass sie weder zwischen ihrer Rechten noch ihrer Linken unterscheiden können. Das ist Barmherzigkeit. Warum da mit dem Vieh noch steht, das hat mich bis heute keine Ahnung. Vielleicht waren sie so doof. Keine Ahnung. Bei manchen Menschen denkt man wirklich, die haben nicht sehr viel mehr als ein Huhn. Vielleicht hat es, ich weiß nicht, ich wirklich, es ist so, wo man sagt, der Vater weiß um die Herzen dieser Menschen und er wusste, dass es ihnen nicht möglich war, wenn sie die Botschaft nie gehört haben, wie soll es ihnen möglich sein, Buße zu tun? Wenn solche Leute wie Jonah, die eigentlich den Vater kannten, nicht bereit waren, ihnen das eigentlich zu sagen. Gut, kann man sagen, es ging um 120.000 Menschen, das sind ja relativ viel. Der Vater macht das auch nur für einen einzigen. Also ich kann auf mir selbst gucken, dass das geht. Und ich wette, hier im Raum sind etliche, die davon Bezeugnis geben können, wie der Vater sich alle Mühe gibt, um einen einzigen aus einer Grube zu ziehen. Definitiv. Ich habe vor 2 Wochen mit jemandem hier reden dürfen, ein Zeugnis geben dürfen über das, was Gott hier tut, baut und macht. Und unter anderem ist mir dann halt rausgerutscht, dass ich sage, ich kann durch die Runde schauen, ich kenne viele Storys, viele Menschen hier hinne. Und ich weiß, durch was viele Leute durchgegangen sind. Und ich sage, es sind so viele verkappte Existenzen hier hinne, ich mit einbestrichen, aus die der Herr etwas Unnachahmliches baut. Die der Herr aus einer Grube herausnimmt. Und die der Herr immer wieder herstellt. Weil das sein Herz und sein Wesen ist. Und das ist es, warum mich das so begeistert, was Gott tut. Weil wenn du das selbst erlebt hast in deinem eigenen Leben, dann weißt du das sehr, sehr zu schätzen. Dass der Vater halt nicht so ist, wie manche ihn gern vorstellen, als diesen gerechten Richter. Der Witz ist, wenn du auf den gerechten Richter hast, wirst du selbst ein gerechtes Gericht empfangen. Viele, die im Internet anonym ihre Dinger dort aussteuern gegen manche Leute, die es im... Es spielt keine Rolle, ob die Recht haben oder Unrecht haben. Viele von denen mit ihren Aussagen haben definitiv Recht. Manche haben Mist gebaut und manche dürfen deswegen keine Ahnung. Wenn die in einer Gemeinde sind wie hier und ich tue Unrecht, dann weiß ich, dass spätestens die Ältestenschaft... Das ist der Herr, den offenbart, wenn ich definitiv nicht Buße tue. Und dass das alles ans Licht kommt. Christus sagt an meiner Stelle, alles, was im Dunkeln geschieht, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Es kommt alles ans Licht. Christus gibt mal diesen tollen Satz. Der ist für mich so tief eingebrannt, dass ich genau weiß, wenn der Vater mit einer Sache mit mir bearbeiten tut und ich tue der Sache nicht dergleichen, kommt es ans Licht. Irgendwann, früher oder später, offenbart es anderen, um mich zu retten. Um mich zu retten. Nicht um mich bloßzustellen, sondern um mich zu retten. Und umso mehr ist es wichtiger, dass eine Gemeinde in diese Mündigkeit hineinkommt, mit diesen Dingen ordentlich umzugehen. Weil wenn Gott über andere Menschen dir etwas offenbart, was jetzt nicht ganz passt, geht es nie darum, dass du dem anderen das nochmal ins Gesicht sagst, weil das weiß er schon. Das ist nichts Neues für ihn. Damit kämpft er schon. Ich glaube, der Vater will solche Sachen sagen, damit du als allererstes dafür überhaupt erstmal ins Gebet gehst, mit dem Vater darüber redest. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie sagt man es ihm? Wie führt man die Sache zurecht? Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich habe halt gelernt, wenn ich das über Leute habe, wo ich gar keinen Zugriff habe, und ich weiß um Dinge, dann lasse ich es. Dann rede ich am besten nicht drüber, weil ich habe keine Möglichkeit, mit demjenigen direkt zu sprechen und deswegen lasse ich es. Wenn mir der Vater das zeigt, dann geht es mir für mich nur um Fürbitte. Hallo. Nur um Fürbitte. Und das ist so wichtig zu wissen, weil alles, was ich dort an Scheiteln anlege, alles, was ich dort jemanden anderen, auch über Internet geht ja so relativ zügig, man kann es anonym schreiben, Der Vater hat es gesehen und er würde die gleiche Messlatte bei dir selbst anlegen. Das, wo du dort andere beurteilst, verurteilst, wird der Vater selbst tun bei dir. Und das ist etwas, was ich eigentlich jedem nicht wünsche, weil dann weiß man erst einmal, ich kann jetzt schon versprechen, man wird es nicht schaffen. Und das will der Vater auch guten Grund. Der Vater will, dass wir wissen, dass wir es nicht schaffen können. Wir können nicht gewinnen. Nicht so. Wir können nur gewinnen, wenn wir Christus haben. Deswegen hat Christus die Messlatte noch ein Stück höher gelegt. Müssen wir immer wieder begreifen. Er hat ja nicht das Gesetz gesagt, boah, das ist hier, sondern er hat ja nochmal gesagt, na, wenn du schon alleine eine Frau anschaust, boom, noch eine Zacken drauf. Wenn du die Dinge über die denkst, boom, noch eine Zacken drauf. Da war ich schon verurteilt, schon 100 Millionen Mal. Habe ich keine Chance zu gewinnen. Muss man natürlich ehrlich gegenüber sich selbst sein. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Aber man merkt, man kann definitiv nie gerecht werden dieser Dinge. Und noch interessanter ist, in den Briefen steht drin, wenn du nur ein Gesetz gebrochen hast, bist du dem ganzen Gesetz, hast du das ganze Gesetz gebrochen. Nur eins. Und du bist allen schuldig. Das wird nämlich dann oftmals nicht bedacht. Das heißt, wenn ich jemanden anderen anschieße, weil es alles falsch macht, bin ich schon durchgefallen. Weil ich eine stolze Handlung gehandelt habe. Boom. Da ist kein Herz dahinter, den anderen zu erbauen und aufzuerbauen, sondern es ist das Herz dahinter, den anderen zu verurteilen. Ihm die Wahrheit zu sagen. Das ist an manchen Stellen richtig. Ich will ja nicht die Wahrheit weglöschen. Ich will ja nicht den Weg der Heiligung weglöschen. Aber es muss im richtigen Herz geschehen. Deshalb sage ich, selbst wenn man Wahrheiten über andere mitbekommt, die man in der Geist einen zeigt, geht es in allererster Linie darum, dass man dafür Fürbitte tut. Weil der Vater will ihm helfen. Er zeigt dir das nicht zur Vernichtung des anderen, sondern zur Hilfe des anderen. Weil sein Herz ist Wiederherstellung. Was nützt es, wenn ich die ganze Welt gewinne, aber meine eigene Seele verliere? Gott, liegt es überhaupt nur daran, dass du in allererster Linie errettet bleibst? Und nicht, was du alles für ihn errettet hast. Das ist vom Vater, glaube ich, für mich persönlich mittlerweile das geworden, wo der Herr gesagt hat, ich will, dass du in allererster Linie bei mir bist und immer bei mir bist. Weil alles, was du durch diese Beziehung mit mir tust, sind Abfallprodukte. Um es mal bildlich auszudrücken. Alle Wunder, die vorbereiteten Werke, die daraus resultieren, weil du in Beziehung mit mir lebst, sind dieses Abfallprodukt. Damit hast du nichts zum Rühmen. Wenn ich mit dem Vater unterwegs bin, die ganze Zeit immer mehr, dann passiert das von alleine. Dann stolperst du definitiv immer in eine Situation hinein, die der Vater vorbereitet hat. Du wirst es merken, du wirst die richtigen Dinge vielleicht sagen, du wirst die richtige Hand auflegen, es wird immer irgendwie funktionieren. Aber dann stehst du definitiv nicht am Abend da und sagst, boah, also heute war ich gut unterwegs, heute habe ich wieder im Glauben alles niedergemetzelt, heute war ich. Dann wirst du abends da sagen, so, Vater, also das hast du, Vater, das war stark. Du wirst es wegweisen von dir, weil du weißt, du hast es nicht hervorgebracht. Andere gucken vielleicht drauf und sagen, boah, ein Glauben. Und du willst, wenn ihr wüsstet, das hat nichts mit meinem Glauben zu tun. Deshalb kann ich im Glauben wachsen. Das ist immer so eine, klingt schön, schwieriger Satz. Ich denke eher, man wächst in der Beziehung mit dem Vater und erlebt daraus einfach die Resultate. Das ist für mich das blanke Geheimnis dahinter. Mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Weil der Vater dann einfach dafür sorgt, dass du in Situationen kommst, wo die Sachen geschehen. Und wo du nicht probieren musst. Es gibt so viele Zeugnisse von Leuten, die sagen, ich habe 100 für 100 Kranke gebeten, ist nichts passiert. Aber dann der 101., das hat geknallt. Dann war ich durch. Dann sage ich, ja, stark, das ist gut. Aber was ist mit den 101? Das ist doch kein schönes Zeugnis. Ich habe zum Mann gesagt, das ist kein schönes Zeugnis. Ich möchte nicht erst für 100 Rollstuhlfahrer beten. Und da passiert gar nichts. Das ist nicht schön. Ich sage, ich würde lieber beten wollen, wenn ich weiß, ich soll es. Und dann geschieht das halt auch. Egal, ob ich erst an 100 vorbeilaufen muss. Aber ich finde es halt komisch, ist für mich im Gedanken mittlerweile ein komisches Zeugnis zu sagen, oh, ich habe für 150 erst beten dürfen, nichts ist passiert, aber ich habe dran festgehalten und dann beim 151. dann kam es. Oder ist die Beziehung bis dorthin verändert worden? Das ist jetzt so eine gewagte These, die kann ich jetzt einfach mal raushauen, aber das glaube ich. Du erzählst das zwar so, weil du das so denkst, dass das der Erfolg war, dass du daran festgehalten hast, aber ich glaube, du hast die ganze Zeit in der Beziehung gearbeitet, bis es an dem Punkt war, wo Gott dich dann in die Situation gesetzt hat, dass es funktioniert. Das ist jetzt meine These darüber. Aber deckt sich viel mit dem Leben Jesu, wo ich immer wieder sage, Christus hat auch nicht probiert. Er hat seinen Dienst nicht probiert. Er wusste, jetzt geht's los, dann hat er gestartet. Er wurde mit Wasser getauft, ganz wichtig. Er ist uns vorangegangen ins Wasser als Erwachsener. Zumindest als jemand, der geistig und körperlich aufnahmefähig war in dem, was er da tut. Er ist gefüllt worden mit dem Heiligen Geist und der Geist Gottes blieb in ihm. Ganz wichtig für uns alle. Dann ist diese Base gegeben, auf der eigentlich jeder Gläubige stehen sollte. Und dann hat er immer über diese Beziehung gepredigt. Wenn er immer darauf achtet, es ging immer um Beziehung. Er ist immer zu den Kranken hingegangen, nie zu den ganz Weisen, zu den Cleveren. Er ist dorthin gegangen, die einen Arzt brauchen. Er hat sich nicht davor geschämt. Und ich glaube, der würde zu solchen Leuten in die Grube hinlaufen, hinrennen, weil sein Herz danach schreit. Weil sein Herz danach schreit. Und das wünsche ich mir halt, dass wir unser Herz dann wirklich, mein Herz schreit danach, dass Menschen immer wieder nie liegen bleiben. Niemals liegen bleiben. Dass es nicht irgendetwas gibt, wo sie so getroffen sind, dass sie für immer unten liegen bleiben, sondern der Vater möchte, dass diese Menschen wieder frei werden. Ich weiß nicht, wie es bei jedem aussieht. Keine Ahnung, wenn ich für alles im Blauen hätte, wäre ich, ja, dann wäre ich schon etwas weiter, um den Leuten das vielleicht das zu sagen, was Gott möchte. Aber der innige Wunsch ist schon auf jeden Fall in meinem Herzen geboren, dass es der Vater definitiv so will. Wiederherstellung, das für jeden. Und ich denke, dass wir das immer wieder für uns selbst prüfen müssen. Ob wir die Wahrheit mehr lieben. Ja, das ist jetzt eine gewagte These. Ja, die Wahrheit soll man lieben. So eine gewagte These. Aber nicht die Wahrheit mehr lieben im Kompromiss dafür, dass der Mensch stirbt. Sagen wir es mal so. Das ist vielleicht theologisch korrekt ausgedrückt, keine Ahnung. Weil ich liebe die Wahrheit. Und ich würde auch jedem die Wahrheit immer wieder sagen. Aber ich weiß, dass es Wahrheit ertöten kann, wenn sie nicht in Liebe kommt. Das ist eine Anklage vom Feind. Er kann selbst uns nicht mehr verklagen, aber nutzt Brüder und Schwestern dafür, um uns zu verklagen. Und das kann er richtig gut. Und er hat meistens recht. Also ich weiß noch, wenn er mich zur Sünde verführt hat, du tust die Sünde, denkst, ja, jetzt habe ich es mal wieder. Und im nächsten Moment fühlt sich eigentlich richtig widerlich, weil in dir schon wieder was sagt. Und er hat recht, weil du hast es gemacht. Der Ankläger, wunderbar, hat immer recht. Und da stimme ich ihm auch zu, dann ich sage, jawohl, mittlerweile sage ich, du hast recht, definitiv. Aber ich danke Christus, dass er für mich gebüßt hat. Weil das ist die Wahrheit. Und das nimmt zwar im ersten Moment, viele haben dann immer so diese Angst vor diesen alles verändernden Gnade, die doch dann irgendwie alles rechtfertigt. Ich persönlich habe so Menschen nie kennengelernt. Ich kenne nur Leute, die eigentlich für Gott atmen und leben wollen. Und die Fehler machen. Aber diese Fehler sind nicht dafür da, dass sie da verwundet am Boden liegen bleiben, sondern die Fehler sind dafür da, dass sie etwas lernen daraus. Punkt. Und dass sie vor allen Dingen begreifen, dass Gott Gnade ist. Und diese Gnade sucht in jedem Einzelnen. Und dir das eigentlich in deinem Herzen wie ein Baum wachsen lassen will, dass du dessen bewusst bist, ich lebe durch Gnade. Und es bleibt Gnade. Und egal, was ich jetzt noch erlebe und in Zukunft erleben werde, es ist ein Gnades Geschenk des Vaters. Und ich darf das erleben, weil Gott es so möchte. Weil er mir zeigen will, dass er Gott ist. Weil er mir zeigen will, dass er mehr kann. Mehr möglich ist. Und diese Dinge sind es für mich, die mittlerweile halt auch viele Entscheidungen oder wenn ich Menschen zu tun habe, so, wo ich immer wieder hoffe, dass der Vater mir hilft, mit diesen Dingen auch richtig umzugehen, dass die Leute wirklich erbaut sind oder erbaut werden. Und dass das wirklich eine bleibende Frucht ist. Eine wirklich richtig bleibende Frucht. Und dass die Menschen aus diesen Tälern wieder rauskommen, weil es sein Herz ist. Definitiv sein Herz. Und das wünsche ich uns allen, dass wir Weisheit haben, wie wir mit manchen Offenbarungen Gottes umgehen, richtig umgehen. Dass wir lieber noch zweimal nachfragen, bevor wir lauthals irgendwelche Dinge loslassen. Weil es gibt bestimmte Momente, ich kann das so auch, gibt es in der Bibel auch, David zum Beispiel, David tut sündigen, da kommt ein Prophet auf ihn zu und der macht das ganz geschickt, der schreibt eine Story, David springt hoch und sagt, ja, verurteilt soll er werden, dat. Und dann guckt der Prophet ihn an und sagt, das bist du. Und der tut Buße und klasse. Super Sache. Aber der Prophet hat das clever eingeschätzt. Also ich glaube, er hat Gott gefragt, wie er das überhaupt machen soll.
Weil wenn er es ihm gleich direkt so ins Gesicht gesagt hat, weiß ich nicht, ob David zugehört hätte. Man weiß es nicht. Aber so wurde er überführt. Und ich glaube, das ist oftmals dieses Geheimnis, dass der Vater halt jedes Herz kennt. In diesem Raum kennt er auch jedes einzelne Herz. Und weil er jedes einzelne Herz kennt, weiß er, wie es funktioniert, dass er das anschalten kann, weil er hat es gemacht. Das ist ja wichtig zu verstehen. Er hat ja den Charakter gegeben. Und er weiß auch, welche Schläge wir bekommen haben. Er weiß, was wir uns selbst nein manövriert haben, was wir vielleicht falsch sehen, welche Sünde man immer noch im Leben hat. Der weiß um all diese Dinge. Und er will es heraus haben. Aber in seiner Art, nicht auf unserer Art. Ich habe früher immer gedacht, durch Lehre kriegen alle Christen einen Handlauf. Und dann laufen sie alle Schritt für Schritt, immer im gleichen Abstand, in der gleichen Linie. Und das wird immer funktionieren. Das wird immer funktionieren. Weil wenn sie den einmal diesen Punkt der Lehre, dann läuft's. Wer hat noch so einen Gedanken? Es gab viele, glaube ich. Ja, wenigstens einer, der ehrlich ist. Weil ich glaube, viele Christen haben damit. Du kommst zwangsläufig damit, sobald du das Leben in Christus entdeckst und du hörst die ersten super gesalbten Prediger, dann denkst du, jetzt haben wir's. Das ist der Weg. Hört nochmal alle diesen einen Prediger an. Menschenskinder, danach laufen wir alle ganz prima. So, das funktioniert. Funktioniert leider nicht. Warum nicht? Weil wir Menschen alle so was von unterschiedlich sind. Weil wir alle irgendwie anders sind. So kreativ ist Gott, dass er halt nicht bis 5 Menschen gemacht hat, in der 5 verschiedenen fältigen Dienst, so Punkt. Und das funktioniert bei allen. Fertig. Das ist deutsches Denken. Wir tun überall eine DIN-Norm ran und dann funktioniert das. Und dann ist alle, jeder einklassifiziert und jeder dort irgendwo in diesem Ding drinne. Und das funktioniert. Es ist leider zu kreativ. Gott ist einfach zu kreativ. Könnte man sauer auf ihn sein. Aber eigentlich bin ich ja froh drüber, weil es fordert dich immer wieder heraus. Dann begreifst du, dass der Mensch halt nicht immer so ist wie so ein Roboter, den du durch Lehre einfach, und dann ist er woanders da. Und dann, wenn er dort ist, muss er die Lehre hören, dann ist er hier. Und dann die Lehre hören, dann ist er hier. Und irgendwann sind sie alle auf dieser einen super Ebene. dann sind sie alle auf dieser super Ebene. Ich glaube genau, dass es der Vater nicht will. Und das Krasse ist, je mehr du an das Herz des Vaters herankommst, ist dann das, geschieht das, was Paulus schon, oder das, was Jesus gesagt hat, wenn du glaubst, dass du stehst, pass auf, dass du nicht fällst. Und dessen wirst du dir auch immer mehr bewusst, weil je mehr du die Gegenwart Gottes kennst, umso mehr wirst du dir dieser Realität bewusst, dass du nicht aus dir heraus stehst. Und wie dringend du diese Gnade benötigst, weil du weißt, dass wenn du den Herrn fragst, er dir im nächsten Moment erstmal zeigen kann, was du bei dir in deinem Leben definitiv nicht läuft. Und das ist bei jedem so. Es gibt diesen perfekten Moment nicht. Kenne ich zumindest noch keinen, der so perfekt ist, dass ich ihm keiner Sünde nachweisen könnte. Außer Jesus. Weil ich glaube, jeden Menschen, mit dem ich länger als 14 Tage unterwegs bin, mit mir, jeder Abend mit mir, wird er etwas finden. Da findet was. Irgendwo habe ich so reagiert, wie man der Christus gemäß reagiert. Irgendwo auf Arbeit. Irgendwo. Und wenn du wirklich 24 Stunden mit jemandem zusammen wärst, würdest du das mitkriegen. Und dann bleibt keine Ausrede. Deshalb können wir ja Gott so dankbar sein für seine Gnade. Und das wünsche ich mir. Dass uns das immer wieder bewusst ist, dass es halt kein perfektes gibt, sondern eigentlich nur, dass wir abhängig bleiben und abhängig sind. Wirklich abhängig. Und dass wir in unserem Herzen das vielleicht verändern, auch, dass wir sagen, okay, Vater, hilf, dass wir wirklich Erbauer sind. Ja. Und Leute, die andere Leute hochziehen, weil wir selber schon in solchen Gruben saßen. Und das ist, denke ich, wichtig. Es gibt keinen Punkt, wo wir perfekt sein werden. Und darum bitte ich dich, Vater, dass du unser Herz wirklich bewegst vor dir, Herr. Dass wir wirklich von dir wirklich geführt und geleitet sind, Vater. Dass wir wirklich von deinem Geist kosten, Herr. Vater, dass wir wirklich schmecken, deine Güte. Und dass wir davon nicht mehr lassen wollen, Vater. Ich danke dir, Vater, dass du den Weg der Heiligung mit jedem hier gehst, Vater. Und dass dieser Prozess auch nie aufhören wird, Vater. Aber er geht in deinem Tempo, Herr. Und das ist meistens ein Tempo, in dem wir hinterherkommen, Vater. Und ich bitte dich, dass unser Herzen bereit ist für das Nächste, was du gibst, Herr. Und ich sehe mich danach, Herr, auch hier mehr und mehr deine Gegenwart zu erleben, Vater. Aber ich sehe mich auch danach, dass es jeder mitnimmt, Herr. Dass es zu Hause geschieht, Vater. Dass es auf Arbeit geschieht, Vater. Dass es einfach an den Orten ist, Herr, wo wir es noch nicht vermuten. Dass wir überall erleben, dass deine Gegenwart da ist, Herr. Weil du in uns lebst, nicht weit weg. Du warst schon immer hier, in uns drin. Und ich bitte dich, Herr, dass es mehr und mehr zunimmt, dieses Bewusstsein, dass wir von dir wirklich geliebt werden, Herr. Und dass die Gnade funktioniert. Und dass wir dadurch einfach genügen vor dir. Dass es nicht unsere Werke sind, sondern du diese Werke gibst. Einfach indem wir so sind, einfach vor dir sind. Und einfach leben, Herr. Einfach leben vor dir, Herr. Und das Leben mit dir auch genießen können, Herr. In all diesen Zügen, dieses sich bieten, Herr. Ich danke dir dafür, Vater, dass es mehr gibt, als was wir bis jetzt kennen. Und dass du das Beste noch vorbereitet hast, Herr. Denn der beste Wein kommt am Schluss, Herr. Und deshalb bitte ich dich, dass es immer mehr zunimmt, Vater. Und dass es immer mehr erlebbar wird, Herr, für jeden hier. Deine Gegenwart. Ich bitte dich, dass deine Gegenwart wirklich erlebbar wird, Herr. Denn sie ist die Einzige, die uns freisetzt, Vater. Ich bitte dich, dass das geschieht, Herr. Dass niemand liegen bleibt, Vater. Dass wir nicht einmal aufs Liegenbleiben schauen, Vater, sondern einfach in deine Augen blicken. Und dadurch herausgeführt werden, Herr. Einfach herausgeführt werden, Herr. Weil du uns an die Hand nimmst. Ich bitte dich genau darum, Vater. Lass das fließen, Herr, dass wir wirklich von dir geführt und geleitet werden, Herr. Dass wir richtig mit den Dingen umgehen, Herr. Du weißt, Vater, dass wir hier wirklich suchen, dass jeder in das Priesteramt, in die Sohnschaft hineinkommt, Herr. Dass wir wirklich alle erbaut werden, Herr. Als ein Leib, wo keiner über den anderen herrschen tut, Herr. Sondern wo du wirklich der Kopf bist über jeden hier. Und darum bitte ich dich, dass wir dein Herz wirklich widerspiegeln, Herr. Dein Herz, Herr. Dein Herz. Danke, Vater, dass du wirklich wiederherstellst. Dass du wiederherstellst. Und ich bitte dich, dass du jeden von uns diese Hoffnung und diesen Glauben und die Zuversicht dafür ins Herz legst, Herr. Dass du wiederherstellst an Geist, Seele und Leib, Herr. An Geist, Seele und Leib, Vater. Du bist gekommen, um alles wiederherzustellen, Herr. Und ich bitte dich darum, Vater, dass wir das glauben können. Das ist eine Geistesgabe. Glaube ist einfach von deinem Geist Gottes gegeben. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du es ausgießt über uns. Dass wir glauben können, Herr. Dass wir wirklich glauben, Herr, an die Güte und an die Gnade Gottes. Und an die Wiederherstellung, die du hast, Herr. Dass wir das glauben können, Vater. Danke, Herr.